holy shit, das erreicht mich so krass.
Ja, ich habe mich ein bisschen drauf eingestellt schon, dass es hier kontrovers wird.
Du hast Rap nie geliebt.
Ach, komm. So wie zum Fick funktioniert das hier eigentlich alles?
Leider halt als Single völlig unbrauchbar, ehrlich gesagt.
Dieses Wort habe ich seit Jahren nicht gehört.
Ich war so glücklich und hatte wirklich Tränen in den Augen. Hallo und herzlich willkommen zum FWC. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik.
Moin Jan.
Und wir reden heute über die Gorillaz und ihr neues Album The Mountain. Los geht's. Huiuiui, The Mountain ist raus und komischerweise bin ich wieder hyped. Und das ist überraschend, denn wir haben in den letzten Jahren immer mal wieder über Gorillaz Releases gesprochen. Und gefühlt, wenn mich jemand gefragt hätte, ich gesagt, ja, da ist schon seit Jahren nichts mehr wirklich gekommen. Obwohl wir drüber reden, obwohl das immer wieder erscheint, obwohl es so... Ja, so lose Projekte halt gab. Es gab immer wieder lose Projekte, irgendwelche Songs zusammen, auch teilweise richtig gute Songs und auch Songs, die Erfolg hatten. Aber die alten Zeiten, wir sind ja Leute vom alten Schlag. Plastic Beach, Demon Days,
ja.
Das war doch unsere Kindheit. Da wollen wir doch zurück. Und The Mountain, das muss ich sagen, hat mir irgendwann in der Promophase suggeriert, hier könnte was sein, was wieder an diese alten Zeiten erinnert, was wieder so ein bisschen Struktur hat, was ein Thema hat. Und zwar ist das Ganze entstanden auf einer, oder zumindest in Verbindung mit einer Reise nach Indien, denn sowohl Damon Albarn als auch Comiczeichner, als auch ja Mitglieder der Band mehr oder weniger, aber zumindest die beiden primär, haben in Indien Zeit verbracht, Menschen auch verloren in ihrem Leben und das Ganze in Verbindung gebracht und verarbeitet und das in musikalischer Form auf The Mountain dann präsentiert. Das wurde uns vor allem, was ich ganz spannend finde, auch gerade vor dem Album-Release sehr, sehr oft erzählt. Also es gab schon sehr viel Material gerade von Damon Albarn, wo er halt über diese Verbindung spricht, weil das allererste, was ich mir gedacht habe, als ich das gehört habe, hier in Indien, westliche Musik, neues Album, ist so, okay, es werden Märkte erschlossen. Das ist natürlich total smart eigentlich, das zu verbinden. Aber durch diese persönliche Geschichte, die ich auch abkaufen würde, würde ich mal sagen, hat das für mich so eine neue Note bekommen, wo ich dachte, okay, spannendes Projekt. Gorillaz eh schon bekannt dafür, dass die viel zusammenbringen, was man erstmal nicht erwartet, was dann aber gut klingt. Und so bin ich reingegangen in das Album The Mountain und werde direkt vom Titeltrack und von einem wunderschönen Orchester-Intro begrüßt. Und dieses Intro hat mir schon so wahnsinnig viel gegeben. Ich finde, die Leitmelodie ist so geil. Ich finde all diese verspielten Instrumente, von denen ich 50% nicht benennen kann und denke, okay, ich habe sowas Ähnliches mal gehört, aber nicht in dieser Spielweise und auch nichts in dieser Verbindung mit anderen Instrumenten. Das ist so ein wie so ein Abenteuerspielplatz. Also man hört sich da rein und dann immer wieder, ah, okay, da ist irgendwie ein Bläser, da ist einfach nur so eine gleich gespielte Melodie, hier kommt mal ein Zupfinstrument rein. Ich find's fantastisch und ich liebe einfach, wie entspannt der sich auch aufbaut, dieser Song, dass es eben nicht dieses, oh, große Intro. Und die Gorillaz hatten jetzt nie so diese Intros, die so mega big waren, sondern ganz oft halt zum Beispiel das Ding mit Snoop Dogg auf Plastic Beach, das war eigentlich ein sehr smoothes Intro, aber hatte halt trotzdem noch so Fanfaren-Vibes am Anfang. Und das hat der eigentlich gar nicht, aber dafür halt diese Melodie, die so sehr an diesen Gorillaz-Kern erinnert von, man hat irgendwie eine gute Melodie mit Instrumenten, die gar nicht zwingend jetzt so in der klassischen Popmusik dafür vorgesehen sind, aber trotzdem erzeugt es dieses Gefühl von, ja, das ist der Sound von den Gorillaz und sowas erhoffe ich mir auf diesen Alben und deshalb finde ich diesen Einstieg so stark und er endet dann mit diesem The Mountain und ja, das ist für mich eine 10 von 10 Intro, muss ich sagen, ich bin hin und weg.
Ja, ich find's sehr spannend, weil, also ich denke natürlich vor allem an Plastic Beach mit dem Orchestral-Intro, wo man halt einerseits wusste ich selbst mit dem, was man vorher wusste und auch deine Einleitung im Vorgespräch, nicht ganz, was mich erwartet. Und es ist halt so eine, schon sehr so ein Tipper ins Ungewisse und gleichzeitig erfährt man aber auch schon ganz viele Sachen, die wieder auftauchen. Also ob's die tolle Soundpalette ist, also wirklich mit diesen traditionellen indischen Instrumenten, Flöten, Sitar kennt man vielleicht, ganz viele andere Saiten, die da angeschlagen werden. Das kommt sofort rüber, der Einfluss, und ist sehr episch und stilvoll eingebaut, aber halt auch dieses Einbauen von Menschen, die nicht mehr unter uns sind und Kollaborateuren, mit denen man zusammengearbeitet hat. Also hier sind diese The Mountain Vocals sind von Dennis Hopper, dem auch Schauspieler und Regisseur, Und es ist quasi diese Mischung aus ungewohnte Instrumentierung durch dieses tolle Flötenmotiv. Also seit ich das erste Mal gehört habe, verfolgt mich das den ganzen Tag. Und man könnte auch meinen, fünfminütiges, weitestgehend Instrumental-Intro kann man irgendwann mal skippen. Aber ich bin so süchtig danach. Ich habe das, glaube ich, nie übersprungen beim Album hören. Gerade wenn das auch noch so fett mit Bass und so diesen Background-Vocals reinkommt, das erdet und entschleunigt schon krass. Und wenn man quasi so das wieder und wieder hört, checkt man auch schon so, wo sich welche Instrumente hin entwickeln. Also man checkt schon, okay, es gibt Ansätze hier von diesem krassen Flötenmotiv schon bei Sekunde 30 und so. Und das ist
total, ja.
Das ist wirklich irre. Und dann halt, wie gesagt, Dennis Hopper Sample und quasi schon so aufgreifen. Hier kommen immer wieder Leute zu Wort, nicht nur als ganze Features, sondern auch so als Vocal Chops, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben und denen wir so Tribut zollen. Und da wird auch schon so dieses Thema Verlust, unabhängig jetzt von der eigenen persönlichen Geschichte, aufgemacht. Und das ist da alles schon drin und das ist mega.
Ja, ich finde auch jetzt gerade im Vergleich zu dem Plastic Beach Intro, während das Intro von Plastic Beach noch so ein, ja, hier ist Orchester, das klingt schön, das klingt warm, das ist geil, komm erstmal an, ist das hier schon so eine ganze Reise für sich. Also ja. Das Intro hat schon so viel drin und das finde ich irgendwie total spannend, wie das umgesetzt ist, weil das war ja damals schon geil und jetzt irgendwie nochmal in größer und besser gedacht. Und geht dann über zu The Moon Cave, wo auch vieles wiederkehrt von Elementen, die man früher irgendwie schon mal gehört hat von den Gorillas, aber dann doch in einer anderen Form. Also Damon Albarn oder 2D, je nachdem, über was wir da jetzt genau reden wollen, hat hier wieder diesen Filter über der Stimme, der auch bei Plastic Beach sehr, sehr präsent war, auch teilweise bei Demon Days, aber nicht so in der Form, wie es hier eingesetzt wird. Und das ist als Einstieg irgendwie so geil, weil man sich dann auch da wieder so zu Hause fühlt. Also ich hatte direkt dieses Gefühl, okay, das ist nichts Großes. Also Beat klingt angenehm, seine Stimme klingt angenehm, aber er ist halt wieder sehr zurückgelehnt, sehr dreamy, sehr, wir erkunden mal so ein bisschen. Das ist so wirklich einfach so eine kleine Erkundungsreise stimmlich. Beim ersten Hören dachte ich noch so, nice, aber halt viel Gewohntes, deshalb nicht so speziell. Aber ich merke das je öfter ich das höre, okay, ja. Hier sind ganz kleine Momente, die ich sofort mitsinge, wo ich direkt so das Gefühl habe, okay, da hat mich wieder eine Line gecatcht, da hat mich wieder so ein ganz kleiner Moment gecatcht, auch mal die Instrumente, die so ein bisschen springen, wo dann ein bisschen experimentiert wird. Und das Ganze führt dann ja zum ersten Rap-Part und davon wird es einige auf dem Album geben. Das ist natürlich auch ein total übliches Stilmittel dieser Band und auch oft so, ich sag mal, isolierte Rap-Parts, also die sich so absetzen vom Rest des Songs. Und hier haben wir so ein Element, was sich auch durch das ganze Album zieht, dieses Frage-Antwort-Ding.
Ja.
Das ist hier noch, finde ich, sehr, sehr geil, weil Blackthought rappt eigentlich sehr oldschoolig und ich bin ja gar nicht so der Riesenfan davon. Und die Gorillas haben immer, also die schaffen beides. Die haben manchmal Artists da, die so mega modern klingen und fügen das gut ein. Die haben aber auch viele Artists, die eigentlich so ein bisschen oldschoolig klingen.
Voll.
Und es ist nicht immer so, dass ich denke, ja, mega geil, noch ein Oldschool-Rap-Part auf einem Gorillas-Song, der eigentlich schon geil war. Aber hier funktioniert es für mich, weil das sehr mitreißend wird durch diese Wiederholung, durch diese Reaktion auf jede Zeile und durch diese ganze Stimmung, die der Song hat. Und vor allem auch, dass er diesem Rap-Part so eine Präsenz gibt und dann aber wieder zurückgeht zu dem, was am Anfang war. Und gerade dieses Kreislaufthema, das zieht sich ja auch durch das Album immer wieder, sowohl in den Lyrics als auch halt in den Songs. Und hier funktioniert das für mich richtig gut, weil man kommt am Ende dieses Songs total runter. Also es ist wirklich, und man hört ja auch, wie die untereinander reden und es hat sowas Privates, als wäre so diese Session vorbei und man denkt, ey, das war geil, cool, wir nehmen auf, ach, lass noch ein bisschen laufen, das ist so entspannt. Und dieses Entschleunigte, das ist auch so ein Thema, was sich durchzieht, finde ich, kommt hier schon zum ersten Mal rüber, unabhängig von dem Intro, was natürlich auch entschleunigende Elemente hat, klar.
Es ist eine perfekte Brücke, auch gerade so als erster, sag ich mal, richtiger Song, wenn man das Intro ausklammert, der so bekannte Elemente aufgreift und aber auch so halt diesen indischen Einfluss so besser einführt. Also du hast hier die Vocals von Bobby Womack, der auf Stylo auf Plastic Beach drauf war und deswegen da ist direkt die Connection da und eröffnet mit diesen Streichern, die quasi noch so vom Intro die Epic mitnehmen und dann ist aber wirklich dieses gewohnt, knarzige Synthesizer, entspannte Drums, kommt sehr smooth rein, knüpft an vieles an, das wir kennen, lässt einen direkt warm und sich zu Hause in diesem Gorillaz-Universum fühlen. Und dann fügen sich aber im Hintergrund, je öfter man ihn hört, immer mehr diese traditionellen indischen Klänge ein und das so organisch, dass man es erst beim vierten, fünften Mal oder ich zumindest merkt. Und wenn das zündet, merkt man dann, dass es mehr ist als irgendwie ein Gimmick oder eine oberflächlich draufgeklatschte Ästhetik oder irgendwas kulturell angeeignetes, das man aus seinem crazy Indien-Trip mitnimmt, sondern das ist wirklich so eingewoben, wie man auch schon an den Credits liest, also das auch, können wir später bestimmt auch mal drauf kommen, dass halt die ganzen Artists auch Instrumental-Artists gecredited sind. Das ist wirklich ein sehr eng verwobenes Konstrukt und das merkt man halt direkt hier von Song 2, von Song 2, dass es halt so altbekannte Gorillas ist, aber retrospektiv, jetzt nach diesem Album, wird man immer checken, ah ja, das war von The Mountain, das merke ich hier bei Minute 3 kommt ja diese Drum im Hintergrund dazu. So, und dann switcht er halt wirklich in diesen geilen Rap-Part und da will ich nochmal mehr ins Detail gehen, weil er halt zwei Dinge zusammenbringt, nämlich dieses unfassbar spaßige, entertainende Musik einfach und dann aber auch dieses Würdigen von verstorbenen Artists, weil einmal Black Thought ist halt der Haupt-Rap-Part und diese kleinen Vocal-Chops sind von True Way The Dorf von De La Soul und De La Soul und Gorillaz ist mega eng verwoben, also jeder kennt Feel Good Inc. Und da quasi verstorbenen Artists, mit dem man eng zusammengearbeitet, drin haben und den quasi noch so, es ist ein Gorillaz-Moment, Gorillaz-History, die geschrieben wird, das ist irgendwie auch ein Rap-Generation-Moment, so, der sich irgendwie verbindet und on top macht es auch super viel Spaß, mit dieser abgespaceden Rhythmik dem einfach zu folgen. Und deswegen finde ich es mega Highlight und heftiger Start ins Album. Give me any, I'ma let it slide, bet you I'ma like I'm in the sky. Look at how I wanna let the ideas just up high like a new hot. Good to be the goat, only way I is to treat it like it's gossiping. Ja, und dann wird's zum ersten Mal so richtig politisch, weil das Album ist jetzt nicht nur, dass wir bringen zurück, was eigentlich nicht mehr unter uns ist und wir erinnern an Menschen, die nicht mehr bei uns sind und befassen uns mit dem Thema, sondern es hat auch eine sehr politische Ebene und das ist ja auch etwas, was sich auch durch viele Gorillaz-Alben zieht, was ein lustiges Thema ist, weil ich immer wieder lese, sobald ein Gorillaz-Track politisch wird, dass das nicht der Fall wäre bei den Gorillaz, dass die sich zu aktuellen politischen Themen äußern, was absoluter Quatsch ist. Aber in Kommentaren, gerade beim Humans-Album, war das ja regelmäßig der Fall, dass Leute gesagt haben, ja, das ist doch viel zu sehr in der Jetztzeit. Ja, es wird halt immer abstrahiert auf eine Fantasiewelt und in dem Fall wahrscheinlich auch The Happy Dictator mit den Sparks. Ein Track, der ganz komisch bei mir wirkt, weil ich jedes Mal, wenn der anfängt, denke, ja, na gut, ist okay, ist okay, kann ich hören, ist ein okayer Track. Und eigentlich ist der zu einer ganz, ganz langen Zeit relativ auf einem Energielevel. Es gibt zwar so einen Tempoanstieg so ein bisschen und es gibt auch so einen Lautstärkeanstieg und es kommen mehr Elemente rein, aber die sind gar nicht so im Vordergrund, sondern eigentlich, bis auf halt Chorus und Bridge und so, ist die Struktur relativ gleich für eine sehr lange Zeit. Mhm. Aber trotzdem, so nach einer Minute und vor allem so nach zwei Minuten, wenn die ersten Versatzstücke so von hinten reinkommen und so ein paar Instrumente nochmal einzelne Sounds noch einfach abspielen und es alles so voller wird, bin ich da immer voll drin und bin so von diesem, ich rede von oben herab auf mein Volk und es ist, ihr seid doch glücklich oder ihr müsst glücklich sein. Mhm. Ich fühle das so sehr in dem Moment und finde es echt beeindruckend, wie das geht, weil es ist, also den habe ich wirklich sehr oft gehört, weil der ja auch vorher schon rausgekommen ist. Ich verstehe nicht, wie das immer noch so wirken kann, dass ich den anmache und mein Kopf denkt, boah, ja, okay, ja, dann hört man jetzt. Wenn er jetzt ist, er auf dem Album nur mal drauf. Aber eigentlich wirklich ein Hidden Gem auf diesem Album, weil der absolut catchy ist. Ja. Vor allem dieses, wenn es zu diesem Will Be Bright geht, diese Stelle und das dann ansteigt. Das hat wirklich sowas von diesem Massen-Euphorisieren und irgendwie die Leute überzeugen, dass das jetzt richtig ist, was man tut. Denn hier spricht ein glücklicher Diktator oder er diktiert das Glücklichsein auf seine Menschen und versprüht Hoffnung und man soll sich ihm zuwenden, was natürlich klassisches Diktatorensprech ist im Endeffekt. Also das ist jetzt auch, kann man sich verschiedenste Reden von Diktatoren der Welt anhören und die funktionieren inhaltlich zumindest ähnlich und gerade auch so von der Art, so dieses Appellative, man sagt Dinge, die, oder auch einfach Populismus halt, man kennt's, ne? Ja. Also jetzt auch kein Geheimnis, wie das funktioniert. Aber es hat auch so ein bisschen auf dem, finde ich, auf dem Album so als Meta-Kontext auch schon diese Hoffnung von, es wäre verlockend, da mitzumachen. Weil man sucht auf diesem Album ja durchaus einen Weg aus so einer Misere, sowohl von so der Weltlage, die offensichtlich nicht gut ist. Auch so Isolationsthemen kommen ja auch ganz oft vor und Radikalisierungsthemen.
Und so eine positive Leadership, das ist jetzt nichts, was einen komplett abschreckt. Also finde ich jetzt zumindest, es kommt auf dem Song, also der bricht ja nicht. Das ist jetzt nicht so, dass am Ende irgendwie was kommt von wegen, haha, verarscht, was auch ein Gorillaz-Thema sein könnte. Also das mit Lachern reinkommen und es wandelt sich, haben wir auf dem Album ja noch. Aber dieser Track schafft es bei mir, so ein bisschen so zu hinterfragen, wäre ich dafür nicht auch anfällig? Wäre ich nicht ab irgendeinem Punkt, wo man so abgefuckt ist von so vielen Dingen und jemand eine sehr einfache, gute Lösung verspricht, die einfach nur mit, ich zeig jetzt, wie das geht und so schwer ist es ja nicht, ist da nicht jeder auf gewisse Weise für anfällig. Das finde ich eigentlich spannend, dass der Song das durch dieses Unkommentierte so stehen lässt, dass es auch wirksamer ist, was ich gut finde.
Mhm. Ich habe dem auch so eine kleine Reise mitgemacht, weil ich mich erstmal nur auf der musikalischen Ebene genährt habe. Mhm. Also wirklich, du hast direkt diese catchy, super warmen Ohrwurm-Synthesizer, dann wieder dieses Frage-Antwort-Spiel mit den Sparks, was du eben auch schon erwähnt hast. Das ist so catchy und alles auch mit immer im Hintergrund kommt, immer quietschiger werdende Melodien hinzu, die auf irgendwelchen Kinderpianos hätten eingespielt sein können. Ohrwurm-Faktor steigt immer mehr und dann halt wirklich dieser Hammer-Hook mit No More Bad News, So You Can Sleep Well at Night. Und beide dieser Zeilen sind unnormale Ohrwürmer. Also manchmal habe ich so Bock auf dieses No More Bad News, dass ich, also wie das auch mit diesen Chören im Hintergrund reinkommt und so, dass ich vergesse, welche gute Zeile danach kommt. Also ein bisschen wie du generell mit dem Einstieg des Songs. Und dann bin ich so, ach, das macht ja das Ganze noch krasser. Es ist wie so eine Streak an geilen Melodien.
Voll.
Und man trällert den so 2-3 Mal mit. Und ich würde auch sagen, das ist einer meiner, weiß ich, Top 3 meistgehörten Songs vom Album. Und dann kam in mir erst die Frage auf, warum heißt der eigentlich Happy Dictator? Und dann habe ich erstmal so auf den Inhalt geachtet und dann fällt so der Groschen, der ist deshalb so catchy, weil er halt genau diesen Spirit einfängt von diesem Diktator, der sein Volk so mit Happiness gaslightet und Propaganda und mit positiven Images überschüttet, dass man vergisst, dass es negative Aspekte gibt oder komplett die negative Realität überschüttet wird. Und es geht dir doch viel besser mit mir oder nicht. Und das so lange wiederholen, bis es egal ist, wie sehr das halt mit der Realität clasht. Und das, finde ich, ist das Geniale an dem Song, dass der so halt irgendwie eine Satire ist auf so autoritäre Regimes und Volkverblenden. Aber die Catchiness hat mich erstmal komplett drüber hinweg geblendet, überhaupt auf den Inhalt zu achten, was ja auch auf einer Metaebene Teil des Ganzen irgendwie ist. Finde ich genius. Und nächstes Highlight auf dem Album. Von 3 Songs bisher 3 Hits. No.
Und es geht so weiter, weil jetzt, also klar, The Hardest Thing ist nur das Intro zu, für mich persönlich, dem größten Hit auf dem Album, Orange County. Mhm. Alter Schwede, das ist wirklich Gorillaz, wie ich sie liebe. Dieses dumme Pfeifen am Anfang, es ist so unfassbar catchy. Es ist wirklich lächerlich, wie gut das funktioniert, weil ich bin ja, also wir sind ja beide so schon in der Nische zu Hause und finden irgendwie Sachen gut, die vielleicht so ein bisschen sperrig sind und so. Und dieses Pfeifen ist das Gegenteil von sperrig. Und alles an diesem Song ist so Popmusik im Endeffekt. Aber es ist halt Popmusik mit so einer Prise Gorillaz, wo man denkt, ja, okay, irgendwas machen die anders. Es sind die Instrumente, es sind aber auch, ja, dieses Verspielte irgendwie. Das ist alles immer so fluffig und so süß, auch manchmal fast schon kitschig. Mhm. Aber auf dem Track, holy shit, das erreicht mich so krass. Auch hier wieder Frage-Antwort. Mhm. Damon mit klassischen Vocals eigentlich von ihm. Dann so dieses ganz tiefe, warme, fast schon so persönliche im Ohr. Die Gitarre, die ist auch dumm einfach gespielt. Die ist wirklich so einfach. Aber dann auch die Trompete, wenn die Bläser dann so reinkommen. Und dann gibt's ja einmal diese Grundmelodie, die spielen. Und dann noch einmal dieses Ansteigende drin. Ja. Das ist so catchy. Das ist ja ein Geniestreich, dieser Song. Ich verstehe nicht, wieso der jetzt nicht, also ich weiß es nicht, aber ich glaube, so wahnsinnig oft habe ich den jetzt zumindest in so Radio-Öffentlichkeitskontexten noch nicht mitbekommen. Und ich habe auch noch keinen Instagram-TikTok-Trend davon mitbekommen. Aber der Sommer kommt. Und es kommt bestimmt irgendwann das Thema so Verlust, auch Trennung kannst du da auch mit einbauen. Irgendwann kommt der, das ist wie bei She's My Color, der war ja auch lange Zeit sehr unterm Radar und auf einmal ging der viral und dann war big. Ich gönne es diesem Song, dass den noch ganz, ganz viele Menschen hören werden, weil der so genial ist und auch wenn dann diese Melodie übergeht zu diesem zweiten, dieses I don't know if I can take this anymore, das ist ja auch so catchy. Mhm. Also alles an diesem Song ist catchy und verwirbt sich so ineinander und dieses, wenn sie dass Old so lange zieht und Damon schon wieder einsteigt und dieser Staffelstab gar nicht so klassisch rübergegeben wird, sondern die überschneiden sich so, das überlappt sich so und das hat so eine angenehme Wirkung bei diesem Song. Also ich finde, das ist also wirklich mit großem Abstand der beste Song und sogar einer von den Gorillaz-Songs, wo ich sagen würde, der hat das Potenzial, auch in so großen Gorillaz-Listen, die haben ja wirklich viele Hits geschrieben in ihrer Laufbahn, dass der da auch auftauchen kann. Das freut mich, weil obwohl das Album zu dem Zeitpunkt schon sehr stark ist, das ist so dieser Song, wo man Freunden sagt, ey, die Gorillaz, die können es noch.
Ja.
Das hat nie jemand angezweifelt, aber die können es noch. Bitteschön, hör's dir mal an.
Finde ich auch sehr gut. Ich finde es auch irgendwie gut, dass man die Option hat, die beiden Songs, also Hardest Thing als Intro und Orange County getrennt voneinander zu hören. Aber so als ein Ganzes zusammen ist es wirklich, sitzen die auch an der perfekten Stelle des Albums. Also du bist schon so ein bisschen drin, die Elemente sind eingeführt und dann kommt halt wirklich nach auch diesen Meta-Themen, Dictatorship, kommt es dann auch wirklich so ans Eingemachte, dass halt so erstmal so richtig so in The Hardest Thing auch so der Boden des Verlusts mit diesen bassigen Synthesizern, diesen tiefen Spoken Word Vocals von Tony Allen, der kommt so richtig so Schlag in die Magengrube mäßig rein und dann steigen halt die Harmonien immer mehr an und es kommen halt diese Flöten und wie du sagst, diese Trompeten in The Hardest Thing, das ist eigentlich fast der Grund, warum ich den nie überspringe. Ist crazy und ist halt ein perfektes Intro auf Orange County, der quasi, er nimmt das Motiv und direkt diesen Satz wieder auf mit, es ist schwer, jemanden Geliebtes zu verlieren und setzt es aber irgendwie in einen positiveren Rahmen. Also der hat halt diese sehr einprägsame, gepfiffene Melodie und das verfolgt mich mindestens genauso wie dieses Intro-Theme vom ersten Track. Das sind so die beiden größten Earcatcher. Und dann ist es halt auch genau die Goldformel von den Gorillaz noch on top. Also der hat so ein ähnliches Melancholie-Level wie On Melancholy Hill von Plastic Beach. Er hat sogar recht ähnliche Background-Vocals, wenn ihr mal drauf achtet. Also ich glaube, das ist so einer der Faktoren, wo ich es dann bei mir gerattert hat. Ah, deswegen erinnert er mich daran. Und der klingt insgesamt oberflächlich betrachtet halt so beschwingt, dass ihn halt viele vermutlich auch sehr positiv oder bis motivierend, kraftgebend hören können im Alltag. Und das ist halt so genau diese Bittersweetness, in der sich das Album so viel bewegt, so mit Abschied und Verlust. Man ist traurig und muss aktiv mit der Trauer copen in der Situation, weiß aber auch, dass halt viel Liebe ist zu dieser Person, die man auf welche Art auch immer verloren hat. Das ist mega toll und halt gepaart mit diesem fröhlichen Pfeifen, in der schönsten Melodie, die man sich vorstellen kann, aber halt vor diesem traurigen, melancholischen Backdrop. Das ist halt eine der großen Stärken der Gorillaz und deswegen ist das auch eine der stärksten vom Album. Und wie du sagst, der hat schon Evergreen-Potenzial im Gorillaz-Universe.
Ja, ob The God of Lying das auch hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Was ich ein bisschen enttäuschend finde, wobei ich gleich wieder zurückrudern muss. Denn der ist zusammen mit den Idols. Und die Idols, wer unseren Podcast verfolgt, weiß, das ist in den letzten Jahren zu einer meiner Lieblingsbands geworden. Und Gorillaz plus Idols, da denkt man natürlich, jetzt kommt was Großes.
Ja.
Aber ehrlich gesagt, so wahnsinnig groß ist es nicht, was aber auf dem Album besser funktioniert als Single zuvor. Weil ich finde, gerade durch die wiederkehrenden Thematiken von so, jemand gibt quasi Ideale vor oder stellt Fragen und konfrontiert einen mit der Lebensrealität oder zumindest mit populistischen Ansichten auf das Leben, das schafft der Song ja auch. Also dieser lügende Gott stellt Frage in Form von den Idols und Damon Albarn zerbricht im Refrain mehr oder weniger und sucht quasi Zuflucht nur noch im Rausch und er will halt high werden und das Ganze endet dann aber nicht in so einem puren Chaos, sondern eigentlich mit dieser, ey, das Einzige, was du noch hast, bin ich. Also halt dich daran, aus dieser Gott-Perspektive. Und Gott unter dieses Göttliche ist natürlich religiös massiv aufgeladen, auf verschiedenen Religionen. Das spiegelt sich ja auch halt auf diesem Album wieder. Es ist nur wirklich so, dass die Idols halt so eine geile Band sind und Joe Talbot aber wirklich eine einzige Funktion hat, diese Sachen sehr ruhig konfrontativ zu nennen. Mhm. Und das einzig Spannende, musikalisch Spannende, ist halt einfach, dass Damon und er zusammen am Ende einmal noch ein bisschen zusammen singen.
Mhm.
Und das ist auch jetzt nicht so mega präsent. Das ist ein geiler Moment, aber es ist jetzt nicht so dieses, wow, okay, jetzt kommt nochmal der große Paukenschlag am Ende, sondern einfach nur nochmal so einmal verzweifelt zusammen singen. Und das ist halt ein leichtes bisschen unterwältigend. Ich finde aber diese Perspektive aus dieser göttlichen, aber gleichzeitig alles ist scheiße, was hier ist und du weißt es auch und du siehst es auch und du musst dich trotzdem an mich richten, um das irgendwie zu überstehen. Das finde ich irgendwie doch gelungen, zumindest auf dem Album, aber leider halt als Single völlig unbrauchbar, ehrlich gesagt.
Mhm.
Und ich finde es cool, dass der direkt nach dem Verlust, aber noch glücklich klingenden Track ist. Weil das ist ja oft so, wenn man irgendwie einen Verlust im Leben hat, dann shiftet ja so die Sicht auf alles andere auch.
Mhm.
Und es geht in dem Moment ja gar nicht so sehr um irgendwie, ach, die Liebe ist kacke und ah, ich weiß es nicht. Oder irgendwie, also es sind ganz viele andere Themen, die negativ Auswirkungen haben auf die Wahrnehmung, wie man das Leben findet. Und das kann aber durchaus gelöst werden durch den Track zuvor quasi. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass man dann anfängt zu hinterfragen und sich dann da wiederfindet und dann merkt, ah, das Einzige, was ich habe, ist dieser lügende Gott. Na toll.
Das ist gut. Schönes Essay. Mir hat das echt ein bisschen geholfen, weil mir hat der erst auch gar nicht gefallen, muss ich sagen. Also der hat mich so entkoppelt vom Rest zurückgelassen. Also weil vorher hast du diese warmen, einhüllenden, wholesome Samples von Leuten, die man würdigen will. Also selbst die, die nicht positiv gestimmt waren, hatten irgendwie eine positivere musikalische Note irgendwie. Und der kommt halt wirklich sehr, der ist paranoid, der ist diabolisch, der ist dark. Und sicher auch wegen Joe Talbots Vocal Performance, die auch schon so wie ein manischer, düsterer Priester halt irgendwie so daherkommt. Fand ich alles gut gemacht und auch halt an sich eine gute Performance, aber es kam halt für mich eher über die Kombi an Artists und bin gespannt, wie das so klingt, als dass das eigentliche Produkt mich dann so geflasht hat und wie gesagt, fühlte sich ein bisschen entkoppelter an von dem, was davor und vielem, was danach kommt. Und das Grundgefühl bin ich auch nicht so richtig losgeworden. Jetzt höre ich es mir dann auch nochmal an mit dem, was du gesagt hast im Hinterkopf. Aber ich habe den einfach so ein bisschen mehr zu schätzen gelernt und auch Passagen wie die im Liquor Store mit diesen besoffenen, verzerrten Vocals. Das macht schon auf dystopische Art und Weise Spaß. Und deshalb immer noch kein Highlight, aber jetzt auch keiner, der super negativ raussticht. Noch mehr auf mir gewachsen ist aber der nächste Track.
Okay, spannend.
The Empty Dream Machine ist ein richtiger Grower bei mir. Hat mich erstmal musikalisch gar nicht gecatcht, weil der nicht so viel rausstechende Elemente hat, sondern eher diese Art langsam ausgerollter Teppich, so eine Art von Gorillaz-Track, die es einfach immer wieder gibt. Dann fand ich auch die titelgebenden Vocals erstmal komisch, also dieses autotunig verzerrte Empty Dream Machine Without You. Und ich war so richtig vor den Kopf gestoßen, habe zum ersten Mal auf dem Album auch so nicht das Gefühl gehabt, dass hier alles sinnvoll zusammenläuft, wie man es ja häufig auf magische Art und Weise hat bei denen.
Ja.
Und gerade mit so dem Song davor, der mir auch so halb gut gefällt, war da die erste Phase, wo ich so ein bisschen dachte, okay, ich bin jetzt ein bisschen disconnected, aber mittlerweile hat er mich richtig in so einer Trance irgendwie und hält mich da auch. Der hat mich irgendwie so ein bisschen wie auch die ruhigeren Songs auf Plastic Beach so ein bisschen eingelullt, also die sich auch erstmal so angepirscht haben und ich freue mich jetzt sogar jedes Mal auf diese Empty Dream Machine Vocals als Peak zwischen dem darken Morast aus Trauer und Trauerbewältigung, den das so umgibt. Listening to Asha sing dumb, model dumb. We acquire honor from it, but a model come. A heart driven by the drummers, what I borrow from. In the shadow we light of the night, until tomorrow comes. Hier ist auch der zweite Black Thought Part drauf, der auch, wenn man sich da ein bisschen reingearbeitet hat, auch mehr hittet und auch mehr so zu dem Sound des Tracks passt. Also er hat eine ganz andere Ansprechhaltung als auf den anderen bunteren Songs, sag ich mal.
Mhm.
Und ich hatte hier einfach wirklich so einen typischen Gorillaz-Effekt von erstmal komische Collage und dann zündet's und man denkt so, wie zum Fick funktioniert das hier eigentlich alles? Ist nicht immer so, geht mir auch nochmal auf dem Album so, dass es gar nicht geklappt hat. Aber wenn ich halt an dem was kritisieren würde, dass er vielleicht am Ende eine Schleife zu viel dreht irgendwie. Aber sonst ist er gegrowt bei mir.
Ja, ich hoffe, das wird bei mir irgendwann auch so sein. Aber bisher muss ich sagen, ich finde den nicht negativ auffallend. Aber das war so das erste Anzeichen, wo ich dachte, ja, vielleicht erzählt sich das auch irgendwann aus, was dieser Anfangshype so erzeugt hat. Vielleicht ist es gar nicht die ganze Zeit so geil. Weil das für mich nicht so ganz zusammengeht. Also diese Startmelodie ist irgendwie cool, aber auch nichts, wo ich denke, ich brauche die nochmal. Das ist so ein ganz komisches Gefühl. Ich höre die und denke, ja, irgendwie hat das was, aber es gibt mir nicht so viel, weil die auch so lange bleibt. Dann finde ich es eigentlich geil, dass Black Thoughts das eigentlich einfach nur aufnimmt und sein Part auf dieselbe Art von Beat macht, was eher unüblich ist für die Gorillas. Und dann kommt aber dieser letzte Part, wo dann dieses Anitium on my team, da finde ich fast schon ein bisschen cheesy eigentlich. Mhm. Und halt auch gerade dieses Hochgepitchte, das gefällt mir auch nicht. Ja. Es ist aber, ja, es ist halt wirklich nicht so, als hätte ich da jetzt so einen kompletten Hass drauf. Ich finde ihn nur einfach nicht so spektakulär. Und ja, ich würde den eher als negativen Vorboten sehen und weniger als schlechten Track. Also alleine funktioniert der schon noch. Ja, gut, danach kommt halt ein richtiges Brett. Deswegen, da bin ich mal gespannt, weil da habe ich ganz viel Gemischtes gehört. The Manifesto ist für mich ein richtig guter Song. Vor allem, erste Part finde ich sehr spannend, weil wir haben es hier ja mit einem Album zu tun, auf dem sehr viele Rap-Artists sind. Und von denen klingen 99% wie Rap-Artists aus von vor 20 Jahren, die halt immer noch geil sind, aber die wirklich nichts mit moderner Musik zu tun haben, eigentlich. Das sind vielleicht harte Worte, aber es wird oft, empfinde ich sehr, sehr oft so. Hier haben wir es jetzt aber mit einem spanischen Rapper zu tun, einem spanischsprachigen Rapper, der sehr modern klingt.
Argentinier, glaube ich.
Argentinier, ja. Und ich finde, dass er wirklich gut zu diesem Gorillaz-Beat passt und eine eigene, sehr präsente Note mitbringt, was unüblich ist für Gorillaz-Features, weil die oft einfach sich mehr diesem Umfeld anpassen.
Ja.
Aber ich finde, dadurch, dass es eben in dem Fall nicht so ist, der aber schon sehr viel mit einbringt, eigentlich ganz geil. Und der Beat, und ich weiß nicht, wie das geht, aber es ist für mich der Kopfnicker Nummer 1 Beat auf diesem Album. Gerade dieser erste und der letzte in der Mitte, lässt sich drüber streiten. Aber erste, letzte finde ich sehr, sehr geil. Und ich verstehe nicht, wieso. Weil kein Rap-Element in diesem Beat ist. Also wir haben nicht so eine ganz klare, präsente Drum oder so, die einem vorgibt, ah, jetzt wird hier genickt. Wir haben auch kein einziges Instrument, was so klassischer Rap ist. Wir haben vor allem ultra viele Melodien in diesem Beat. Der macht ja eigentlich so, was er will. Also dieser ganze erste Brocken, der hat ja so einen kompletten Harmonie-Melodie-Verlauf, während er einfach nur rappt. Und das ist ultra überambitioniert und wahrscheinlich auch für viele Ohren nicht so angenehm. Aber ich fühle es komplett. Ich finde es so geil, diesen ersten Part. Crucé la puerta y hoy me siento libre. Dejé el pasado y me fijé en lo simple. Solo dame 21 gramos pa' sentirme firme. Y yo te dejo mi legado antes de irme. Cada paso una enseñanza. Sigo con confianza tan rápido que el tiempo no me alcanza. Dann kommt dieser Bruch. Den finde ich auch noch geil, weil der Bruch von diesem eigentlich gute Laune nach vorne gehenden, vielleicht auch so leicht aggressiv, aber schon so sehr nach vorne gehenden Part zu Wolken tauchen auf, Blitze, Donner. Wir sind auf einmal da in dieser düsteren Stimmung und dann kommt so ein bisschen so dieser geile Delay-Rap, wo man so, also nicht Yandelay, sondern halt so verzögerter Rap, wo man halt, also man ist immer so ein bisschen hinter dem Beat, aber irgendwie doch drauf und die letzten Worte haben so eine Präsenz und so ein Gewicht und es ist auch wie so ein leichter Troll, weil es gibt ja dann den Moment, wo er quasi weiter rappt und dann sagt, ja, okay, nee, komm, passt schon, hat er so nicht gesagt, aber so fühlt sich's an, dieses, ja, gut, ich habe genug böse Dinge gesagt und wir haben hier diese Grundstimmung zerstört mit dieser Art von Beat, ist gewagt. Ich finde es eigentlich fast schon schade, dass der jetzt nicht auch noch aufgetrennt worden ist, weil dieser erste Song sehe ich in Playlist, ist ein dummer Gedanke zu sagen, sehe ich in Playlist, aber ist halt nun mal oft so, dass man, dass ich selten sagen kann, ey, Leute, komm, wir hören nur The Mountain auf der Party, schwierig, aber da wäre es halt cool, weil der hat so eine Energie, wo ich denke, die könnte viele Leute anstecken und durch diesen Mittelpart, der für mich persönlich geil ist, aber für viele wahrscheinlich nervig, ist das halt so ein bisschen zerstört, weil der geht ja auch sehr lang. Und dann kommt aber dieser Neustart. Und wenn er so, hey, go, hey, go. Und du hast auch schon die Bläser, die sich so bereit machen und alles ist in so einer Lauerstellung und dann geht's so geil nach vorne. Das hat für mich dieses alte Sweepstakes-Gefühl, wenn zum ersten Mal die richtigen Instrumental kommen. Mua. immer noch einer dieser geilen Songs, wo ich dachte, ey, das ist doch visionär, wieso, da müssen wir doch öfter drüber reden, Freunde, das kann doch nicht sein, dass niemand sagt, Sweepstakes ist der beste Track. Und so ein Gefühl hatte ich hier an ein paar Stellen auch, gerade was diese Übergänge angeht und was diesen ganzen Aufbau angeht und was auch dieses absolut übertriebene, wir machen einen 7 Minuten irgendwas Song mit verschiedenen Artists auf 3 Arten von Beat Switches mit verschiedenen Tempi und so, ist geil. Ich find's einfach geil. Let go, let go, let go, huh? Ya, entorrompiendo la puerta. Acá no tenemos miedo, le estamos pegando la vuelta. Paso portales, portales que mata mortales. Con tales que el mundo revienta. Ti, tiembla la placa tectónica. Suena la armónica, rinde la cuenta. Hab ich ja als Teenager viel gehört, die Sweepstakes, die deutsche Band.
Ja, ich habe mich ein bisschen drauf eingestellt schon, dass es hier kontrovers wird bei dem Song, weil das ist mein überraschendes Lowlight des Albums.
Du hast Rap nie geliebt.
Ach, komm. Das ist wirklich, also das ist Ragebait. Schlechtes Ragebait. Oder sehr gut.
Musst du entscheiden.
Ich halte mich kurz zurück. Nee, ich finde, das ist für mich der Moment, wo eine Kombi am wenigsten aufgeht. Also dieser Latin-Pop-Rap mit diesen indischen Elementen. Das ist eine der wildesten Kombis des Albums. Und es gibt viele wilde, wo es funktioniert. Und ich sag auch nicht, dass es gar nicht funktioniert, aber für mich halt am wenigsten. Und das, was du positiv rausgestellt hast mit, der bringt schon viel mit und passt sich so wenig dem Gesamtkonstrukt an, das ist, glaube ich, das, was mich da rauskickt, direkt vom Anfang. Und dann gibt es halt auch logischerweise bei 7 Minuten, wenn man eh schon am Anfang nicht gehuckt ist, viel auf und ab. Es gibt Elemente, die mir Spaß machen. Also ich mag diesen 2D-Part, wo er genau diese Main-Melodie mitsingt, wo auch The Mountain drin gedroppt wird, weil es sich das so nach Main-Theme und Titel-Theme des ganzen Albums anfühlt und führt das auch ziemlich genau in der Mitte des Albums an, was auch irgendwie geil passt. Leider ist es aber dann irgendwie so ab der, also ich glaube echt ab dem 2. Part verliert es mich und ist so über dem Peak drüber, der für mich eh schon nicht sehr hoch war. Halt dieser Mittelpart von Proof, der fühlt sich einfach in diesem ganzen wilden Konstrukt, das auch das ganze Album ist, am reingequetschtesten an. Also ich check, dass das auch wieder so ein Huldigen ist, aber ich finde halt, es saugt so Energie raus, spuckt dir die neue hin und wenn du dann da nicht dabei bist, hast du mental schon abgeschaltet und dann geht er nochmal zurück in der Version des ersten Parts, also da verliert es mich leider und weil ich halt auch eines der wenigen Mal, und wir sind ja schon sehr analytisch und dafür schalte ich aber auf dem Album sehr viel Analyse ab und das gelingt mir sehr gut und da ist halt der Punkt, wo bei mir das analytische Denken nicht wegging, also wo ich gemerkt habe, ich denke gerade sehr in Songkonstrukten, die ich sonst, wenn ich sie nicht gerade deconstructe, einfach bleiben lasse, wie sie sind und da habe ich halt sehr viel drüber nachgedacht. Deswegen ein bisschen schade. Ich mag zum Beispiel auch noch dieses Outro-Mantra total mit You're not alone, you're not alone, you're not even close. Mhm. Das ist total süß und auch irgendwie süße Worte. Das ist, glaube ich, mein Lieblingspart des Songs. Der kommt aber halt nach über 6 Minuten oder so. Deswegen leider mein Lowlight.
Okay, spannend. Also dieses Abschalten habe ich eher beim Plastic Guru, weil ich da das Gefühl habe, die Themen, die da angesprochen werden, die geben mir so die Chance, quasi über Sachen nachzudenken. Und gerade dieses, also es ist ja irgendwie sowas, was dazwischen. Also man hat einerseits dieses Spirituelle, dann hat man natürlich auch dieses Plastikhafte, da ist man natürlich gedanklich eh schon wieder bei Plastic Beach, aber halt auch bei diesem Künstlichen und was sind auch die Dinge, die quasi die Menschheit zu so Religionsthemen hinzufügt und was sind aber auch die Dinge, die man so selber in sich selber quasi nimmt als, okay, das ist jetzt die Energie, die ich aus irgendwas ziehe, aus irgendeinem Glauben oder aus irgendwie, aus was auch immer. Und das ist ja eigentlich, also es gibt irgendwie diese ganzen Verknüpfungspunkte und diese unklaren Themen. Also man, wenn man Plastic Guru hört, dann denkt man natürlich, das ist jetzt so ein kritischer Song über die Fakeness von so Vorhersagen. Und das ist natürlich da auch drin und vor allem auch, ne, also das behandelt der. Ja. Aber trotzdem gibt es ja auf diesem Album und auch auf diesem Song immer wieder diese Glaubensfrage und dieses Fragen von, kann uns das was geben und wieso sind wir überhaupt in der Situation, dass wir das brauchen und ist das jetzt gut oder schlecht und was machen wir daraus? Und ich finde, dieser Song schafft es total geil, ja, so also so aufzubrechen, einem so hinzuwerfen, zu sagen, jetzt guck mal, was du denkst dazu. Mhm. Und das sind jetzt unsere Gedanken dazu und das singen wir jetzt auch in einem relativ cheesy Refrain, aber trotzdem irgendwie schön, weil das ist ja nun mal auch irgendwie passend zu der ganzen Thematik. Mhm. Das ist halt so super eingänglich und super, ach ja, komm mal her. So fühlt sich das oft an. Aber auch jetzt, ja, so eine warme Umarmung, aber gleichzeitig auch was Hinterfragendes. Und ich finde, das ist so ein bisschen das, was, glaube ich, auf Humans auch versucht worden ist, dass man diesen schmalen Spalt zwischen wir kritisieren was und gleichzeitig hinterfragen wir aber auch, ob das alles wirklich so, ist es so dramatisch? Ist diese Sexmörderparty, ist das jetzt gut, dass wir die ausleben? Oder ist die ein Zeichen von dem, wie gerade die Welt ist und das ist unser Zufluchtsort? Und so ähnlich kam es mir hier auch vor. Und irgendwie finde ich den deshalb schön, weil das Bild auch geil ist und weil das auch so gut in dieses indische Bild passt von dem, wie man sich's vorstellt und von dem, wie auch, ja gut, wie halt die Märkte auch vor Ort oft auch aussehen, wenn man so Filme guckt oder was weiß ich. Es ist trotzdem jetzt nicht so von oben herab irgendwie, weil das gilt ja auch für jeden anderen Ort der Welt, dass diese Künstlichkeit erschaffen wird, um halt Sachen darzustellen. Und irgendwie finde ich den deshalb geil. Ist es mein Lieblingstrack? Nö.
Ich mag halt, dass es so einen Teilaspekt aufmacht. Also wie du sagst, dass er, deswegen, ich habe den gar nicht so sich in der Mitte eingliedernd gesehen, sondern dass er quasi einfach diesen Aspekt rausnimmt, Leute zu kritisieren, die die Leichtgläubigkeit von anderen ausnutzen und kapitalisieren und Quacksalberei betreiben, um ein altes Wort reinzuwerfen. für mich ist es aber tatsächlich ein unerwarteter Favorit geworden irgendwie, weil der halt so ein bisschen aus dem üblichen Schema ausbricht und jetzt nur knarzende Synthesizer und hauchige Vocals, sondern so ein überraschend klarer Fokus da ist auf das Element Gitarre und auch so eine sehr klar gesungene, poppige Hook mit Chor und so. Ist für mich sehr rausgestochen. Gitarre kommt vermutlich von Johnny Marr, der auch sehr oft auf dem Album als Credit gelandet ist, ehemals von den Smiths. Und ich finde, so klingt auch diese Gitarre, insbesondere auf diesem Song. Also jetzt was sehr Post-Punkiges, was jetzt auch nicht so oft in diesem Universum auftaucht. Und das ist sehr erfrischend. Und darüber hinaus finde ich, also finde es ein bisschen cheesy, check ich auch, aber ich bin absolut da in meinem Ohrwurm-Harmonien-Game drin und mag halt auch so diesen, wie gesagt, diesen inhaltlichen Abriss, dass er halt so, es geht ja viel um die Haltlosigkeit in der Welt und warum wir so haltlos sind. Und deswegen finde ich es auch sinnvoll, einen Song drin zu haben, der so die Leute beleuchtet, die das ausnutzen und auch, wie gesagt, kapitalisieren. Ich finde das ein spannendes Thema. Es passt ins Gorillaz-Universum und ich mag auch, wie das textlich umgesetzt ist, mit für mich der tollen Doppeldeutigkeit der Formulierung "We believe what we choose, is that not the truth?" Was für mich einmal funktioniert auf der Ebene, wie bitte, stimmt das etwa nicht? Ist es nicht automatisch die Wahrheit, nur weil ich dran glaube? Also so sich davon angegriffen fühlen, wenn andere mich versuchen, aus meiner verblendeten Welt sich rauszuholen und aber auch so übersetzt wie ist doch wahr oder stimmt doch. Also lasst uns doch auch mal alle an die eigene Nase fassen, wie oft wir unser eigenes Weltbild oder unsere Sicht auf jemanden aufrechterhalten, obwohl es genug Gegenargumente gibt, die wir halt ausblenden. Das finde ich witzigen Aspekt und auch witzig, dass es auf Englisch und auf Deutsch funktioniert mit so stimmt das etwa nicht?
Ist doch so.
Toller, ist doch so. Finde ich tollen, eingängigen, poppigen Song, der halt sehr raussticht, wenn ich so die Tracklist durchgehe, muss ich sagen.
Boah, dazu glaube ich noch zwei Sachen. Mhm. Also was ich damit eben meinte ist, also Religion als solches ist ja auch eine Weitererzählung. Das wird jetzt sehr meta, aber wieso
nicht? Ach, komm.
Genau, also Religion ist ja eine Weitererzählung von Geschichten und entweder glaubt man sie oder eben nicht. Und natürlich ist jede Kapitalisierung und jedes Plastik-Gadget, was man sich kaufen kann zu Religion, ist nicht notwendig, aber ist ja dasselbe im Endeffekt. Ist ja nur eine andere Form von dem, was man erzählt bekommt. Also wir wüssten das ja alles nicht, wenn uns nicht irgendwer davon erzählt. Wir wüssten nicht, wenn wir geboren werden, dass es Gott gibt. Mhm. Das erzählt uns jemand. Also die Kirche erzählt uns das, Leute erzählen uns das und das ist ja, man entscheidet sich ja, ob man das dann, ob man sagt, okay, ich werde jetzt irgendwie Katholik oder ich werde Muslim oder whatever, oder halt eben nicht. Und das ist ja im Endeffekt dieselbe Geschichte, nur halt nochmal hinterfragt an dem Beispiel von, wie es so ganz groteske Züge annimmt. Wobei man auch bei Religion immer sagen kann, wenn man die sich nüchtern betrachtet anschaut, komisch, was da passiert. Aber halt auch eben Kraft geben, weil die verurteilen ja auf dem Album nicht Religion.
Genau.
Sondern also, das ist ja schon der Weg, zumindest teilweise.
Also ich glaube, es geht ja auch meistens um Glauben statt um Religion jetzt an sich.
Genau.
Also es geht halt um Aspekte. Also ich glaube, vermutlich ist da auch viel hinduistische Lehre drin, indem wenn es irgendwie um Wiedergeburt und Dings geht. Aber eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist vielleicht das so eine der wenigen, na gut, kann man jetzt diskutieren, ob die Erwähnung von einem Gott eher Religion oder Glaube an sich ist. Aber eigentlich ist das eine der wenigen, wo sogar konkret Religion und quasi die finanzielle Seite davon genannt wird.
Ja, aber halt sowas wie Mooncave und so diese ganzen Bilder von der Überfahrt und so, das ist ja alles, das hier kommt ja alles aus Religion. Das ist ja nicht nur Glaube. Aber beides steckt halt drin. Also es ist komplex. Und es bleibt komplexer, denn das ist mein zweiter Gedanke dazu. Der kam mir aber gerade erst jetzt.
Wow.
Delirium ist ja quasi das Gegenstück. Also das ist ja, wenn du nicht mehr an andere glaubst, sondern in deiner Bubble quasi, also das ist ja quasi dieses Echokammer, man ist gefangen in sich selber und vielleicht noch in sein Smartphone oder in den PC und radikalisiert sich immer weiter. Aber das ist ja die andere Form von Glaube. Also wo du dann halt quasi nicht mehr irgendwelchen religiösen Dingen glaubst, sondern eher radikalisierenden anderen Dingen, wo du eher für dich selber bist und das mit dir selber ausmachst und nicht mehr als Gruppe, obwohl du denkst, du bist Teil von einer Gruppe. Finde ich auch spannend, vor allem, weil dieser Track eigentlich einem ganz lange nur Delirium zuschreit, was geil ist, was ein sehr, sehr schöner Part ist von Marky Smith. Und der ist natürlich bekannt, was, also man weiß vielleicht noch, man erkennt die Stimme eigentlich sofort, aber wenn man es nicht weiß, dann ist ja ein kleines Easter Egg, ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber hier ist ein Wiedererkennungszeichen drin, weil hier ist ja nochmal das Glitter-Freeze-Lachen vom Plastic Peach Album drin.
Stark.
Richtung Ende. Und wer da nicht Gensies hat, da weiß ich auch nicht. Weil, also Glitter Freeze, da lässt sich bestimmt auch drüber streiten. Ich finde den ja mega geil. Ich finde, das ist ein sehr radikaler Track. Ich habe den danach auch nochmal gehört. Und ich muss schon sagen, also Delirium hat ja auch schon so Momente, wenn so zum ersten Mal dieses Chormäßige reinballert und man ist so, ja, geil, Delirium. Das ist ja irgendwie auch sehr hypend. Aber Glitter Freeze nochmal hören, alter Schwede, was ist das denn? Das ist ja so ein harter Song. Also geil. Beide geil. Beide geil. Ich finde diese Kombi sehr stark. Ich finde auch mega stark, wie dieser Song anfängt und man überhaupt nicht in dem Modus ist, der später kommt.
100%.
Genau, und das ist halt auch so eine Albumstärke von, also diese seichten Übergänge von Song 1 zu Song 2 und dann immer weiter und man weiß einfach am Anfang nicht so genau, was kommt denn jetzt. Mal gucken. Einfach mal reinfühlen. Und trotzdem fühlt sich das ja auch hier wieder, wie ich finde, sehr organisch an. Unfassbar gelungen. Und diese ganze Radikalisierung und man greift zur Waffe und so, das ist natürlich auch ein Viagra Boys Thema. Das hatten wir in so einer ähnlichen Form ja auch schon bei Troggedy Diet. Und das ist natürlich auch stark. Diese Kombination, die fehlt noch. Aber Viagra Boys, Gorillaz, da würde ich auch mal einen schönen, ironischen Track haben wollen. Kleiner Pitch. Aber wäre ich wahrscheinlich auch wieder enttäuscht wie bei den Idols. Naja.
Schippe ich. Aber ja, ich glaube, Glitter Freeze hat mir damals als junger Teenager wirklich die Hirnrinde weggebratzelt. Also ich kann den, glaube ich, auch nicht gut gefunden haben bei den ersten 10 Mal same. Hören. Und der ist wirklich gereift über die Jahre. Wenn man auch so sich mehr so generell mit Musikproduktion und so beschäftigt und dann hört man das mal und hört diese Synthesizer und ist so, Digga, was habt ihr denn da angezündet in der Bude, ja.
Ja.
Und genau diese Energie hat Delirium auch, diese absolut eskalierenden Synthesizer, diese stampfenden Drums, die Vocals sollen auch aus der gleichen Aufnahmesession wie Glitter Freeze kommen, deswegen ergibt es auch den Sinn, dass das Lachen daher ist, und sticht halt auch genauso aus dem Album raus, wie Glitter Freeze rausgestochen hat. Also so, ich finde auch diese Art Drop, sag ich mal, hört man auch selten in der Form. Also es gibt, also auf fast allen Gorillaz-Songs kommt an irgendeiner Stelle irgendwas dazu, was die Wahrnehmung komplett verändert. Aber so dieses seichte, andächtige Chorflächen, zarte Vocals und dann kommt auch dieses sehr britische Wah, 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 kommt irgendwie so erstmal rein. Er kommt wirklich so von Seite, vielleicht ist es sogar so gepannt, dass es von der Seite kommt, ich bin mir gerade nicht sicher, kommt er so reingegrätscht und dann plötzlich diese Aufbrausung tausend Synthesizer, dieses manische Lachen und dann droppt einfach so wirklich das Delirium, also wirklich so ein unwirklich sich anfühlender Zustand ist dieser Song und das hätte man nicht vorhersehen können und wie gesagt, ich mag diese stampfenden, unheilvollen Vibes und gerade dieses hallunterlegte Open the Door, bevor so der geil. Halt wieder droppt, ja. Das hittet so anders. Es ist auch sehr befremdlich, aber dadurch gerade so Energie freisetzen und irgendwie wirklich sehr, ein sehr erfrischender Twist auf diesem Album.
Auch dieses, der Chor und dann wieder dieses britische, rotzige direkt hinterher ja. Und das funktioniert. Das ist eine geile Kombi. Ja. Eine nicht so geile Kombi ist bei Damascus, finde ich persönlich.
Digger.
Ich muss wirklich sagen, das ist, da sind wir wieder in diesem, es ist nicht der arabische Part, es ist wirklich der englische Part, den ich gut verstehe. Dieses Gerappe von vor 20 Jahren, es tut mir leid, ich kann's nicht mehr. Ich finde es einfach, also.
Lass doch meinen Bruder Mos Def in Ruhe, was soll denn das?
Ja, ich mag den doch auch, der hatte auch schon geilere Songs gemacht. Aber Das geht für mich leider nicht auf. Wir haben dieses 100-mal Frage-Antwort. Ich glaube, am besten beschreibst du das Wort fresh. Wie oft da fresh gesagt wird, ich denke mir, ey, das ist, also es ist ja auch ein Leftover von Plastic Beach, Quelle Internet. Und das spürt man auch. Und es ist auch spürbar ein Leftover und nicht Teil von Plastic Beach. Er hat was Sympathisches und Starbucks wird kritisiert. Und da bin ich auf jeden Fall auf eurer Seite.
Klar.
Das sehe ich. Aber ich muss echt sagen, ich fühle den leider nicht. Ich finde den nicht anstrengend, aber auch einfach nicht gut.
Ja, Quelle Internet ist ja meine Lieblings-Internet-Sendung. Kleines.
Auch mein Lieblingskatalog.
So, das sind zwei Referenzen komplett für die Cuts, also wirklich.
Ja, echt.
Und bei für die Cuts, da sind wir auch wieder beim Oldschool-Hip-Hop, Leute. Ich finde den mega. Also für okay, mich geil. Ist das auch, ich habe da nicht viel zu sagen, außer es ist ein Banger. Also das ist genau wieder dieses ungewöhnliche Kombi an Leuten, die aufgeht, für die man die Gorillaz liebt. Wie du sagst, irgendwelche ausgegrabenen Demos aus der Plastic Beach Era, großartig. Und dann wirklich Back and Forth, Yasin Bey, ehemals Mos Def und Omar Suleiman, wirklich zwei Top-MCs ihres jeweiligen Landes. Die hauen sich hier die Bars um die Ohren. Damien Davis hätte seine Freude dran. Das ist vermutlich genau dein Problem an der Sache.
Rap, Bars, gib mir die Bars, Motherfucker! Don't fucking act! Give me some fucking bars! Ship from Damascus, need more point. The fantasy is real, feel free, enjoy. كل يوم عين بعينو باجير وينو وينو.
Aber für mich hittet der phonetisch einfach so krass und macht jedes Mal Spaß, wenn er im Verlauf dran ist. Und der setzt auch so ein bisschen das Energiepeak von Delirium fort. Also klar, ganz anderer Sound, ganz andere Palette. Aber ich finde es schon sehr sinnvoll, dass die beiden krassen Energiebündel-Tracks hier gebündelt sind, bevor es wieder deutlich, deutlich mellower wird mit dem Shadowy Light, den ich auch wirklich sehr, sehr gern mag. Also
yes.
Für mich vielleicht sogar der Track, wo diese Fusion Gorillaz und riesige indische Einflüsse am besten und am organischsten passiert einfach. Also direkt vom Einstieg an, wie die Vocals von Asha Bhosle mit wirklich diesem typischen Gorillaz Trademark Synthesizern harmonieren. Das ist so ein bisschen, das ist für mich schon der Kern des Songs, der Nukleus. Darauf basiert, steigert sich alles weitere, die Synths werden immer mehr. Die Instrumentalpalette wird immer voller und gerade wenn dann so die Hook aufgeht und parallel so diese Synth-Arpeggios hoch und runter und dann so Sitar als organisches Element, heftig. Und genau in diesem Zusammenspiel, wenn Damon Albarn noch darüber singt, wie wir alle von KI ersetzt werden, replaced by the cold machines und die Tech-Konzerne, die uns ersetzen, werden beschrieben als the madman in fever dreams. Ich krieg da wirklich regelmäßig Gänsehaut. So diese Beschreibung der Dystopie mit seiner typischen melancholischen Stimme über diesen wunderschönen Backdrop, der ja nur so schön sein kann, weil hier Kreativität zusammenfließt und echte Menschen, die all ihre Erfahrung in ihrem jeweiligen Feld von traditionellen Instrumenten und Weltklasse-Synthesizer-Benutzung zusammenwerfen und dann das sagen und transportieren, was sie hier transportieren wollen. Toller Song, der mich wirklich wieder genauso toll in seinen Bann zieht, dass es auch egal ist, dass der 5,5 Minuten geht. Und das ist eigentlich im Kern genau das, wofür ich Gorillaz liebe. Sich dann aber halt noch toll steigernd und in so einem epischen Finale zuspitzen. Also ich habe den noch nie nicht zu Ende gehört, glaube ich.
Geht mir genauso. Ich finde den auch sehr, sehr stark. Ich finde auch diesen ganz tiefen, ruhigen Part mit The End is the Beginning. Der kommt ja einfach mal kurz so rein und der bringt einen nochmal so derbe runter. Nur um dann nochmal diesen Kreislauf zu starten, quasi mit diesem ersten Part, dann Mittelparts und dann dieser erste Part am Ende nochmal, was ja dann wieder The End is the Beginning spiegelt und was ja eh so dieses Kreislaufthema ist und das ist einfach ganz toll. Was ich spannend finde, weil du es auch angesprochen hast, wir haben, und das ist jetzt wieder, wir verlassen jetzt diesen Song, der ist top, der ist mega geil, aber das Thema KI, das zieht sich ja auch ein bisschen durch die Promo-Phase und ich gehe da ja auch zu 100% mit, dass gerade was Musik angeht und KI, also alles, was bis jetzt die KI gemacht hat in der Musik, war jetzt nichts, wo ich dachte, ah toll, das ist genau das, wieso ich Kunst liebe, das ist eher genau das Gegenteil davon. Trotzdem ist es interessant zu sehen, dass ich aktuell bei fast jedem Release, sei es Gorillaz, sei es Kanye, wer auch immer, es wird immer extra gesagt, ey, ist übrigens ohne KI gemacht worden. Wir haben diesen Kurzfilm gezeichnet ohne KI. Das ist mega geil, dieser Kurzfilm, auch wer den nicht gesehen hat. Ich glaube, die meisten, die das hören, haben den gesehen. Aber trotzdem, schaut euch das an. Das ist so 8 Minuten so schön animiert, mit so viel Liebe, mit so viel süßen kleinen Ideen und so einer schönen Kombination aus Songs auch. Aber es ist schon krass zu sehen, wie das jetzt Thema ist, dass man sich jetzt so aktiv davon abgrenzen muss. Also ich glaube, niemand, der das guckt, diesen Kurzfilm guckt, denkt ernsthaft, da ist irgendwas mit KI gemacht. Es muss nicht zwingend handgezeichnet sein, aber es muss nicht in der Form, also ich finde, das fällt schon auf.
Ja, oder? Also optisch gehe ich da total mit. Ich glaube, es ist wirklich eher ein nötiges Zeitgeist-Ding. Also ich,
es gibt kaum Beiträge,
wo, oder also eigentlich egal welcher Couleur und was da optisch passiert, wo das nicht debattiert wird, also unter irgendwelchen News oder Fake News steht das drunter, unter es gibt ja auch ganz viele, und für die tut es mir am leidesten, ganz viel so Alternative-Grafik-Design-Animationsleute, die ihr ganzes Leben an einem Stil gefeilt haben, so einen ganz abgefuckten, industriellen, roughen Style hinzubekommen, der künstlich aussieht, aber handanimiert ist. Und bei diesen Leuten steht halt reihenweise drunter AI-Slop, wo ich denke, die tun mir am leidesten, wie ich geclaimed habe gerade. Und ich glaube, in diesem Kontext passiert das halt, dass es fast schon eine gewohnte Reaktion ist auf animierte Dinge jeder Art und da das halt so selber rauszustellen, obwohl man es sieht, finde ich absolut fair.
Ja, genau. Also es ist auch jetzt keine Kritik, dass man das nennt. Ich finde das nur halt, das ist so ein, du hast ja schon gesagt, sehr zeitgeistig, sehr gegenwärtig, dass das gerade so ist, dass das jeder erwähnt. Mhm. Was ich halt bei den Gorillaz besonders lustig finde, weil die ja eine Phase haben. Jetzt, ich will das nicht mal groß kritisieren, aber die Xbox Kinect, erinnert euch, es gab so viele.
Dieses Wort habe ich seit Jahren nicht gehört.
Du weißt schon, man projiziert, quasi man bewegt sich als Mensch und man projiziert so eine 2D-Version oder 3D-Version in so eine komische fiktive Welt. Guckt euch alte Gorillaz-Videos an, in so einer komischen Zwischenphase, da haben die damit gespielt. Es gab nicht immer nur die geilen handgezeichneten Sachen und es gab auch viel gerenderten Stuff, der mega geil war. Also die ganze Plastic Beach-Phase war ja, also Stylo-Video ist gerendert und so.
Ja.
Top, alles geil. Die haben super viel ausprobiert. Ich finde es irgendwie lustig, dass das jetzt so aufgemacht wird, dass man jetzt so ganz zu den Basics geht, also so ganz alt zeichnet. Mm. Das einfach nur, ich finde es nur spannend. Ich will es nicht kritisieren, aber weil du gerade dieses ganze KI-Thema aufgemacht hast, das schwingt hier in ganz verschiedensten Formen und auch was die Albumstruktur angeht als Album. Das war bei den Gorillaz auch lange Zeit nicht mehr so, dass das wichtig war. Mm. Jetzt wieder volle Kanne und auch in der Promo und es wird auch explizit immer gesagt, hört euch von vorne bis hinten an, völlig berechtigt, alles geil. Ich finde es nur lustig, dass man sich so aktiv gegen diesen Zeitgeist stemmt und das natürlich auch alle mitstemmen wollen, weil keiner hat Bock auf scheiß KI. Es ist zu Großteil Kacke.
Ja, der Unterschied ist halt, dass das eine trotzdem handgemacht mit zeitgemäßen Mitteln ist, gegen die sich auch niemand sträubt. Also gerade auch diese Band geht ja auch sehr mit der Zeit. Absurderweise eigentlich.
Ja, true.
Und genau, es gibt halt einen Unterschied zwischen technologische Entwicklung mitnehmen oder eine Entwicklung mitnehmen, die nur recycelt, statt Neues zu schaffen. Ich glaube, das weißt du auch, deswegen ist es jetzt kein belehrendes Rebuttal, aber genau, wollte ich noch dazu sagen, dass das, glaube ich, so der Unterschied ist, was diese Technologie angeht.
Ja, was ich damit auch nur sagen wollte, diese Band hat als Kernaussage über dieses ganze Verlustthema hinaus auch diesen Kampf gegen die KI schon sowohl in Promophase als auch in den Songs ja selber, was ich schon einfach sehr spannend finde, weil ich gehe den Weg ja mit. Ich finde es nur einfach irgendwie interessant, dass das auch noch in dem Album ist. Weil eigentlich könnte man sagen, wir haben Religion, Glaube, Verlust. Wie gehe ich mit Verlusten um? Ist das nicht genug? Nee, hinten kommt auch noch ein anderer Feind, die KI, und will auch noch mitrödeln. Und das Internet und die Radikalisierung von Menschen. Also es passt halt einfach in die Zeit, dass so viel einprasselt auf dieses Album. Und dann halt auch nicht nur musikalisch eine Kultur, sondern 5, 6, die alle ihre Einflüsse haben, was dann wieder geil ist. Was ja auch nicht, also dieses Einprasseln von vielen Dingen kann auch geil sein. Genau, so, Shadowy Light, den habe ich fast abgeschlossen, aber das ist, da haben wir den Kreislauf, ich finde es geil, so, klingt richtig gut, aber, und jetzt wieder ein bisschen kritisch, ich finde, jetzt kommen wir langsam in eine Phase, wo das Album etwas träge wird und nicht das geile, angenehme träge, sondern das, ja, was willst du da jetzt eigentlich noch erzählen, also Casablanca ist für mich so der Einstieg in das, ja, okay, ich gucke so auf die letzten Songs, weiß bei 1, 2, okay, die will ich noch hören, weiß aber auch, dazwischen kommt noch so ein Part, wo ich denke, muss eigentlich nicht sein. Und der baut echt an Spannung ab bei mir. Der hat mich gar nicht erreicht. Das ist wirklich so der erste Punkt, wo ich sage, nee, komm, next one.
Okay, ich checke. Ich habe auch bei dem, bin ich auch etwas hin und her gerissen, weil wenn ich so im Albumfluss bin und wir reden wirklich von, ich mache irgendeinen Scheiß nebenbei und höre aber eigentlich mainly das Album, weiß ich, beim Abwaschen oder so, ist ja eine meiner Lieblingsmusikhör-Activities, und bin so eingelullt auch noch von The Shadowy Light, was ja quasi die positive Ausprägung von relativ low-pace Musik ist, die wir mögen. Und dann in diesem Zustand höre ich den gerne, nehme den gerne mit, würde aber jetzt außerhalb dieses Albums nie sagen, ich habe jetzt richtig Bock, Casablanca von The Mountain zu hören. Ich glaube, das würde nicht passieren. Und das könnte man jetzt als Schwäche des Songs sehen, aber weil ich so in einem positiven Mood bin heute, sehe ich es fast mehr als Stärke des Albums, dass The Mountain so einen guten Flow hat, für mich sogar fast bis ins Ende rein, dass ich den auch immer noch gerne mitnehme. Und das ist ja irgendwie auch fast eine spirituelle Erfahrung, den zu hören und dieses Leben, Tod, Trauer, Verlust. Und dann ist der so ein sehr schöner, melancholischer Teil der Reise. Und eigentlich ist es sogar fast wieder, und da komme ich wieder zu dem Punkt, es gibt diese einzelnen Elemente, die es immer rausziehen, ist es eigentlich fast schon nur dieses No, I don't know anything und wie er das singt. Das ist so einprägsam für mich und irgendwie hat das auch inhaltlich so was Erlösendes, nicht jede Gewissheit haben zu müssen, was passiert mit uns nach dem Tod. Es ist auch irgendwie gut, manches nicht zu wissen. Und das ist dann wieder so ein Element, das ich sehr mag. Und auch bei dem Song ist es mir besonders aufgefallen, dass so der Einfluss von Johnny Marr, der hier wieder, weiß nicht, das dritte oder vierte Mal drauf ist, ist für mich jetzt auch ein Rückschluss darauf, der so den Gitarreneinfluss so groß macht auf dem Album im Vergleich zu anderen Gorillaz-Alben. Das ist ausgerechnet auf dem Album, wo so viele, ich sag mal, nicht westlich gewohnte Instrumente auftauchen, dass trotzdem auch die Gitarre hier so auffällt in diesem Konstrukt dieser Band, obwohl das ja sonst ein omnipräsentes Instrument ist in der Popmusik. Das finde ich spannend. Aber der Song an sich, ganz netter, schwofiger Track, gerade wenn man im Flow des Albums drin ist, gut. Aber ich verstehe auch, dass es da einen so ein bisschen verliert.
Ich glaube auch wegen der Drums, weil die erinnern mich so ein bisschen an The Fall, dieses auf dem iPad produzierte Album, was auch richtig gute Songs hat. Aber da war halt auch viel so, ja, minimalistisch ist quasi, weil da ist schon noch viel drin, aber so die Kern, diese Kerndrum ist halt sehr einfach gehalten. Und ich glaube, das passt halt in diesen Kontext von dem Album für mich nicht so ganz. Das wirkt halt auch wie so ein Song, der halt irgendwo noch war und da hat man noch weitergearbeitet. Völlig fein, hat ja an anderen Stellen funktioniert, da aber nicht. The Sweet Prince, der könnte fast einen ähnlichen Weg gehen, aber der hat für mich das, was du eben auch erwähnt hast, mit so einzelnen Zeilen oder eigentlich eine Zeile, ehrlich gesagt, eine, die zweimal kommt, dieses Into the Next Life. Alter, wenn das nicht wäre, wäre das ein mittelmäßiger Song. Aber ich warte auch gerne 1,5 bis 2 Minuten mittelmäßigen Part ab, um dann diesen einen Moment zu haben und diese Stille kurz zu haben beim ersten Mal und beim zweiten Mal dann nochmal noch wärmer, zweistimmig das zu bekommen und zu denken, boah ja, das Leben geht weiter, auch im nächsten Leben. Wie schön ist das? Well, it's mighty Also das ist emotional schön und das ist gut, weil das kommt so kurz vorm Schluss und das Ende wird sehr emotional. Und ich finde toll, dass das so eingefangen wird und auch hier die Gitarre wieder, ne?
Ja.
Was ist da denn los? Also die ziehen sich wirklich durch das Album. Ja, der Johnny, der hat's drauf. Das ist echt gut. Also der hat vor allem auch die Lücken gefunden irgendwie, wo man das machen kann. Und das finde ich schön, weil wir sind wirklich jetzt in so einem ganz ruhigen, entspannten Modus und ja, nehmen so ein bisschen Abschied auch, ne? Also sowohl inhaltlich als auch vom Album. Aber für mich nochmal so ein geheimes Highlight zum letzten Song hin.
Finde ich schön, dass du das sagst. Also der ist halt ungewohnt konkret fast schon. Also viel befindet sich auch auf so einer Metaebene und jetzt diese politischen Songs auch mal ganz ausgenommen. Aber der ist so ganz konkret irgendwie ein Abschiedssetting zwischen Vater und Sohn und im Setting irgendwie am Bett sitzen, während die Person aus dieser Welt geht. Und das ist schon wirklich sehr, sehr doll. Und gerade diese Textzeile auch, wo man nochmal versucht, der Person zu sagen, wie sehr man sie liebt, aber sie schaut schon oder noch in die Ferne. Das ist schon, wie oft auf dem Album, eigentlich sehr hartes Setting, sehr harter thematischer Überbau, aber so schön produziert, eingerahmt. Wieder mal auch diese Kombi, indische Instrumentierung mit Johnny Mars Gitarre und dann halt ein Damon, der so vermutlich so persönlich reingeht wie selten, weil klar befinden wir uns immer im fiktiven Rahmen der Gorillas und irgendwie beziehen die sich ja auch oft auf Phänomene der echten Welt und das ist mir schon bewusst, aber so dieses so auf der Bettkante seines Vaters sitzen und sich verabschieden, da ist nicht mehr viel Ebene dazwischen und das ist auch bei dem jetzt gut so und das macht ihn auch so eindringlich und diese Zeile, die du auch erwähnt hast und trotzdem bleibt es auch soundtechnisch, obwohl es mehr Teppich ist als alles andere, immer spannend und mein Lieblingselement ist diese hohe Synthesizer-Line, die durchschneidet so schön so dieses Grundwabern. Das ist wirklich halt crazy gut und halt auch wieder so ein Beispiel, wie halt so selbst in minimalistischen Songs so die Spannung gehalten wird. Und ich kann auch bei dem, ehrlich gesagt, wenn man jetzt so inhaltlich nicht so attached ist, auch verstehen, dass man anhand der, sag ich mal, musikalischen Trägheit und Schwere so ein bisschen disconnected ist. Aber wie schon mehrfach gesagt, wenn man da halt drin ist in diesem Storytelling des Albums, dann gehört der irgendwie dazu als so sehr persönlicher Abschied des Albums, weil halt der letzte Song jetzt wieder auf die abstraktere Metaebene wechselt.
Ja, der traurige Gott, das allerletzte Stück auf diesem Album. Puh. Und meine Herren, da kommt wieder alles zusammen. Da ist der Kreislauf wieder, den wir ja schon mehrfach jetzt auf einzelnen Songs gehört haben, aber da nochmal im Großen. Also als ich das zum ersten Mal gehört habe und gecheckt habe, okay, wir sind jetzt wieder bei der Anfangsmelodie. Mhm. Ich war so glücklich und hatte wirklich Tränen in den Augen, weil ich dachte, boah, wie schön, diese Melodie hat mich jetzt, obwohl sie nur einmal so richtig vorkommt, aber sie begleitet mich ja trotzdem durch das Album, weil sie so diese Stimmung gestartet hat und mir das Gefühl gegeben hat, hier kommt was Großes.
Rede.
Und dann endet das Album wieder auf diesem Element und es verbindet sogar noch so leichte andere Elemente, meine ich, da rauszuhören von anderen Tracks. Da kommt so viel zusammen, das ist so verwoben in einem großen Ende und dann ist man emotional gepackt und dann kommt diese Abrechnung von Gott gegenüber der Menschheit, die einmal, ich habe euch das gegeben, ich gab euch die Atome, ihr bautet Bomben.
Ja.
Es ist wirklich bitter. Es ist natürlich auch jetzt nichts Neues. Genau, der auch. Und das ist halt wirklich so eine große Abrechnung zum Ende von diesem Album, nachdem wir ja vorher quasi dieses versöhnliche, wir verlassen den Menschen, die wir lieben und wir sehen uns im nächsten Leben wieder und es ist doch ein Abschied ist nicht nur schlimm, der Tod ist nicht nur schlimm, das ist auch was, hat auch was Versöhnliches. Und hier sind wir aber nochmal lange Zeit auf diesem Song, obwohl wir die Anfangsmelodie haben, trotzdem in diesem Urteil, es ist dumm, was wir machen als Menschheit, so als gesamte Menschheit, es ist dumm. Aber wir gehen ja trotzdem raus mit diesem, ne, geschlossene Augen im Paradies. Aber es ist ja da, ne? Also wir müssten ja nur lernen, die Augen zu öffnen. Das ist ja das Ding. Also wir verschließen ja, Leute, wir verschließen ja die Augen quasi vor dem Paradies und wir machen das, was uns gegeben wird, verwandeln wir in etwas Negatives. Es ist aber nicht, dass es irgendwie von oben einen bösen Willen gibt, der uns ja in verschiedenen anderen Geschichten vom Idol-Sänger zum Beispiel erzählt wird, dass man, bekommt man erzählt, ja, hier, guck dir die Welt an, die Welt ist kaputt, das ist doch dumm, du musst dich an mir halten, sondern hier drehen wir es ja eher um, so, ich habe euch das alles gegeben, ihr macht nur Scheiße damit, aber wenn ihr mal klarkommen würdet und mal die Augen aufmacht und wieder das genießt, was gut ist und das lasst, was scheiße ist, dann wäre das hier ein schöner Ort. Und dann könnten wir auch im nächsten Leben Spaß haben, aber das hier ist ein schöner Ort. Und das ist natürlich massiv kitschig, aber wer da kein Tretchen hat, der hat zumindest die Melodie nicht im Ohr, weil die hat man spätestens, dann ist es spätestens geil. Aber ich finde die Kombination und dieses so, also ich nehme Damon Albarn und wer auch immer das geschrieben hat, aber ich glaube, der ist da definitiv dran involviert, weil diese ganze Bildschirmkritik auch und so, das ist schon sehr Damon Albarn-coded. Ich nehme ihn das ab, dass das seine ehrliche Meinung ist und ich glaube, da ist auch was dran, dass es viel um Perspektive geht und das zieht sich durch das ganze Album und das endet in diesem Kreislauf. Und dann hat man ja diesen Perspektiven-Switch bekommen oder zumindest die Andeutung davon und dann fängt man einfach wieder vorne an und geht das nochmal durch und hinterfragt alles, was man davor gehört hat. Und ist das nicht fantastisch?
Das ist echt fantastisch. Ich muss auch sagen, nach all dieser Auflistung, und deswegen ist das so ein schönes Fazit, so dieses ganze Album, so Regime, die Propaganda fahren, Tech-Riesen, die uns durch KI ersetzen wollen, Trauer, Trost und dann
Starbucks,
freshe Rapper. Und letzter Song ist dann einfach wirklich Gott, der so traurig nach unten guckt. Also nicht mal dieses wütend oder es gibt, man könnte ja viele Emotionen gehen, aber dann wäre es natürlich auch nicht diese Band, aber halt so dieser traurige Gott, den kann man generell verstehen. Und gerade diese Aufzählung, so was hat Gott uns gegeben, was haben wir draus gemacht, wie zerstören wir uns gegenseitig selbst, das ist jetzt nichts, was man nicht weiß, wenn man jetzt nicht komplett blind durch die Welt läuft, aber in dem Kontext von all dem, was hier so verarbeitet wurde schon, ist das wirklich ein super dystopisches, herzzerreißendes Finale, was auch abgesehen vom Text musikalisch auch wieder so toll gemacht ist. Ich finde, das sollte Gott einen Grund geben, nochmal 5 Minuten innezuhalten, sich den Song nochmal reinfahren, dann kannst du dich auch immer noch verpissen, aber das ist wirklich Peak Gorillaz, sage ich auch, weil nicht nur kommt dieses tolle Theme vom ersten Track zurück, was toll ist, Kreise schließen sich, finden wir ja super, aber es kommt auch in synthetisierter, gefilterter Form wieder am Anfang des Tracks. Was man auch in Bezug zur Message des Songs sehen könnte, wie haben wir die Schöpfung nach und nach immer mehr verraten und die Natürlichkeit verloren, und im ersten Part wird ja auch gesagt, es endet auf Only Screens Left to See Your Face. Könnte eine Interpretation sein. Und wenn man der folgt, gibt's auch ganz zum Ende vielleicht nochmal Grund zur Hoffnung. Denn ganz am Ende kommt die flötige Melodie und die synthetische Version dieser Melodie zusammen, was ja Raum lässt für den Glauben an eine glückliche Utopie aus menschlichem und digitalem, so wie die virtuellen Gorillaz und die vielen, vielen tollen echten MusikerInnen auf diesem Album auch zusammengearbeitet haben und etwas Tolles geschaffen haben. Könnte sein, finde ich halt eine ganz schöne Deutung, weil sie halt ein A nicht ganz so trostlos zurücklässt und halt auch textlich und musikalisch aus dem Zusammenspiel Sinn ergibt. So oder so, toller Closer, muss auch nochmal sagen, toller Black Thought Part, also der hat wirklich 3 von 3 abgeliefert, schließt mit allen musikalischen und inhaltlichen Themen des Albums ab. Super runde Sache.
Bevor wir jetzt diese Folge abschließen und nochmal sagen, wie wir das jetzt endgültig gefunden haben, nochmal der kleine Hinweis. Ja, war kacke eigentlich. Nochmal der Hinweis, folgt uns bitte auf den Plattformen eurer Wahl, auf Instagram, auf Spotify. Wir posten doch nicht zu viel, also wir spammen euch nicht voll. Ist das nicht toll? Und wer uns finanziell unterstützen möchte, und das tun einige, dafür auch nochmal Dankeschön, das kann man auf Steady und Patreon machen. Da gibt's dann noch mehr Rederei von uns beiden über Dinge wie Musik, Filme, andere popkulturelle Themen. Korrekt. Und damit unterstützt ihr auch dieses Projekt und das hilft uns sehr und ihr habt davon auch noch was. Und wer jetzt denkt, ach, Klamotten bräuchte ich jetzt, wäre angebracht, der kann das machen, denn wir haben einen Shop. Der Shop ist verlinkt und da gibt es Shirts und Half-Zips und einen davon trage ich gerade und ich kann sagen, mein Tag war gut in diesem Half-Zip. Wunderbar. So, jetzt zu diesem Album. Es ist einfach schön, dass es so Alben mit diesen Konzepten, mit diesem Gefühl wieder gibt. Also ja. Es ist nie so, als wären die ganz weg gewesen, aber sie sind rar und sie waren auch, glaube ich, immer schon rar, das muss ich auch dazu sagen. Aber es gab halt eben diese Phase bei uns beiden im Leben, wo wir Plastic Beach vor allem kennengelernt haben und Demon Days dann ja auch noch. Und das war schon sehr prägend. Also das war wirklich eins, vielleicht sogar das Album meiner Jugend und eigentlich bis heute, wenn mich jemand fragt, was so dein Lieblingsalbum, würde ich, glaube ich, ganz, ganz oft Plastic Beach sagen. Und Demon Days ist auch massiv in mir gewachsen, wo ich dachte, boah, okay, krass, das hat nochmal einen anderen Aspekt, den ich auch sehr stark finde. Und ob jetzt The Mountain zwingend da mitspielt, das kann nur die Zeit sagen, weil keine Ahnung, wie das in mir ist. Aber ich hatte an vielen Stellen, gerade so in dem ersten Drittel, gerade im letzten, auf dem letzten Endspurt, hatte ich wieder dieses Gefühl von, hier passiert was Großes, hier kommen so viele Dinge zusammen, die nicht wirklich zusammenpassen, die aber zusammengewoben werden, weil jemand eine Idee hat, eine Vision hat, ganz viele Themen, die er behandeln möchte und die kommen halt in einem Album zusammen, was gewagt ist, aber was halt auch oftmals richtig, richtig gut ist. Es gibt ein paar kleine Lowlights, wenn man ehrlich ist, gibt es die auf Plastic Beach auch, aber man sieht halt eher die Highlights und wir haben hier zumindest einen von diesen großen Hits und wir haben ganz, ganz viele persönliche Hits und persönliche Momente und ich bin happy, dass ich diese Band schon lange kenne und dass die wieder sowas machen, was mich erreicht, weil das war jetzt schon eine Band, wo ich nie negative Gefühle zu hatte, wo ich jetzt nie dachte, oh Mann, Gorillaz, hört auf, diesen Weg zu gehen. Aber es gab schon Momente, wo es mir halt einfach nicht so wichtig war und gerade bei Humans war ich, obwohl Andromeda einer meiner Lieblingssongs ist, würde ich sagen, das ist einfach nicht so meins. Und das ist auch, habe ich jetzt auch nochmal nachgehört, also ich habe eigentlich alle Alben nochmal gehört, jetzt auch in der Vorbereitung dazu. Ja. Und ich muss sagen, Humans ist wirklich auch nicht gut gealtert, aber vielleicht auch, weil es an so einem ganz dystopischen Punkt war, wegen auch Corona und solchen Geschichten. Und eigentlich sind wir jetzt auch an einem dystopischen Punkt, aber ich finde den Ansatz, den sie jetzt gewählt haben, angenehmer, um damit irgendwie umzugehen und zu gucken, was man so für eigene Gedanken hat. Deswegen muss man gehört haben. Wahrscheinlich eins der Alben des Jahres, ja.
Ich muss sagen, ich breche erstmal jetzt hier nach einer Stunde noch was. Die Lanze für die Leute, die die Tracklist und das Album sehen und denken könnten, sperrig. Also irgendwie The Mountain, The Moon Cave, The Happy Dictator, Orange County, was bedeuten diese ganzen Dinge? Irgendwie, der Gott lügt, dann ist er traurig. Über eine Stunde geht das. Diese ganzen Namen aus dem indischen Musikkreis, die ich nicht kenne, das fühlt sich alles ganz viel an. Erstmal möchte ich meine Empathie mit diesen Menschen äußern. Dann möchte ich diese Leute dazu nötigen, dieses Album zu machen. Scheiß auf euch. Nein, ich kann das absolut verstehen und ich meine, wir reden, also wenn wir nicht so dauergestresst werden, würde es auch häufiger Podcast-Folgen geben zum Beispiel. Und deswegen ist es selbst bei so einer Band, die man liebt und die man Jahre verfolgt, erstmal ein Commitment. Und wenn man dann aber reingeht, ist das ein Riesen-Win für das Konzeptalbum. Wie ich gesagt habe, ich fange eher mit den Kritikpunkten an, selbst die Songs, die jetzt nicht so für sich krass stehen, wie der mit Idols oder Casablanca oder für mich The Manifesto als Lowlight, werden durch das Gesamtkonstrukt stärker. Und deswegen finde ich es allgemein, und das möchte ich auch mal erwähnen, toll, dass jemand mit unendlichen Ressourcen im, weiß ich nicht wie vielten Drittel seiner Karriere, relativ spät in der Karriere, noch so Risiken geht und diese Ressourcen, die man hat, und die stehen ja auch einem Mann mit dem größten Instrumentenfundus der modernen Popgeschichte, sage ich jetzt einfach mal, zur Verfügung, dass man die auch sinnvoll einsetzt und geschmackvoll ausschöpft, statt sich unendlich zu wiederholen, wie eure ganzen und unsere ganzen superreichen, langweiligen Rapper nach 5 Jahren ihrer Karriere, dann nach über 30 Jahren noch so ein Brett rauszuhauen,
stimmt leider, ja.
Neue Einflüsse reinzunehmen, sich weiterzuentwickeln, diese Einflüsse organisch reinzunehmen, dass sich nichts bis auf die einzelnen Elemente, die wir kritisiert haben, irgendwie unrund anfühlt, den Leuten Credit zu geben, so ein angenehmes Konstrukt zu erschaffen, die Geschichte dazu zu erzählen, wie es entstanden ist. Es ist ein so viel positiveres Gefühl als viel, viel andere Alben, die ich auch mag, aber es ist einfach ein grundpositives Gefühl, dieses Album zu hören, trotz all der negativen Vibes, die natürlich doch mit einher schwingen. Und das wollte ich auch nochmal hervorheben, dass halt wirklich Callbacks auf viele Punkte der schon langen Karriere drin sind, Elemente aus Sessions mit Leuten, die nicht mehr hier sind, aus anderen Alben-Eras mit aufnehmen und wunderbar würdigen. Da ist so viel Liebe in diesem Album, und die man hört, und auch Liebe, die man nicht hört, aber die man einfach spürt. Deswegen wunderschöne Gesten, wunderschönes Album und ich sag bestes Gorillaz-Album seit Plastic Beach und darüber hinaus machen wir irgendwann mal ein Ranking vielleicht, keine Ahnung. Aber das ist so mein Feeling, wie es This is how I'm feeling now. Und ja, wie du sagst, wenn man auf Konzeptalben steht, ist das vermutlich das bisherige des Jahres.
Ja, Folge 200 Plastic Beach Review.
Like, wer es kennt.
Like, wer es auch kennt, ja. So, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine lange Folge, aber es war auch ein langes, tolles Album.
Richtig.
Wer noch mehr Gorillaz-Reviews von uns hören möchte, der findet die zu weniger bedeutsamen, aber trotzdem überraschend guten Alben. Fragezeichen. Hören wir mal rein. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüssi.